Hallo und herzlich willkommen zu einer Episode von Klassenarbeit, dem Podcast zu Klasse und Klassismus. Mein Name ist Baoming Nguyen, ich arbeite als freie Journalistin und zur Klassenarbeit lade ich verschiedene GästInnen ein, um mit ihnen zusammen zu quatschen und dabei Dimensionen von Klasse und Klassismus zu beleuchten. Anhand ihres Alltags, ihrer Arbeit oder auch, was sie selbst als Person erleben und erfahren haben. In der heutigen Episode ist Marta Duczynski meine Gästin, beziehungsweise ich war bei ihr zu Gast, denn wir haben unser Gespräch in ihrer Wohnung aufgenommen. Und in Sachen Aufnahmebedingungen ist es nicht so ganz optimal, aber wir haben versucht, das Beste draus zu machen. Hallo Marta! Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du gestern bei mir im Podcast bist, die allererste. Und ich würde dich bitten, vielleicht dich selber vorzustellen. Und dazu habe ich mir was ausgedacht. Und zwar, wir kennen uns von gewissen Formaten, dazu kommen wir später. Als wir uns kennengelernt haben, saßen wir alle im Stuhlkreis und du hattest eine spezielle Methode vorgestellt, wie wir uns vorstellen sollen. Und ich würde dich bitten, das doch bei dir selbst zu machen und kurz zu erklären, wie das geht und ob das einen Namen hat.
Okay, also wie viel Kontext sollen wir denn den Personen, die nicht wissen, wovon du sprichst, vorher geben, in welchem Rahmen wir uns kennengelernt haben von Anfang?
Ich glaube, das kommt wahrscheinlich dabei raus, wenn du dich vorstellst.
Okay, fair
enough. Und wir sprechen ja noch über deine Arbeit.
Okay, gut. Also die Methode, in der ich den Leuten befehle, sich vorzustellen, wobei man sagen muss, dass das alles Frauen sind, und zwar mehrfach marginalisierte Frauen, migrantisierte Frauen, ist, dass ich Leute dazu zwinge, sich vorzustellen, so wie es ein Mann tun würde. Und das bedeutet breitbeinig, raumeinnehmend und sehr, sehr stolz auf die eigenen Errungenschaften, gegebenenfalls besser verkaufend als das, was dahinter steckt.
Wir saßen da alle in der Runde und zwar das hochnotpeinlich und unangenehm, dass wir da angeben sollten. Und wir gingen reihum und haben alle wirklich so das Beste von uns gegeben und uns selbst vermarktet. Und das kannst du jetzt gerne selber machen, um einen Schluck deiner eigenen Medizin zu bekommen.
Also ich habe noch keinen offiziellen Namen für diese pädagogische Maßnahme des Icebreakers.
Ist das deine? Hast du selber? Ach was. Aha.
Das war tatsächlich so ein Gedanke, den ich vor der allerersten Veranstaltung hatte, so spontan zur Vorstellungsrunde, ja. Und seitdem machen wir das ja auch konsequent. Genau, aber gut, dann stelle ich mich jetzt erstmal vor, damit ich alle fragen, so, warum labern die jetzt eigentlich, worum geht's? Also, hallo, ich bin Marta, ich bin 34 und ich wohne in Berlin, wie es sich für eine Schwäbin gehört. Ich leite hauptamtlich die Swans-Initiative. Wir sind eine gemeinnützige Organisation, die Frauen mit Einwanderungsgeschichte, schwarze Frauen und Women of Color bei allen Themen rund um Beruf und Karriere fördert auf dem akademischen Arbeitsmarkt, also primär Studentinnen und Akademikerinnen. Wir sind alle im deutschsprachigen Raum aufgewachsen, nicht nur die etwa 1000 Schwäne, die wir fördern, sondern auch alle, die im Team sind, sowohl die Ehrenamtlichen als auch die Hauptamtlichen, als auch alle Trainerinnen, Referentinnen. Soweit so normal, jetzt fange ich mit dem Flex an. Wir wurden ausgezeichnet von so vielen Preisen, dass ich irgendwann einfach ganz ehrlich den Überblick verloren habe. Also Angela Merkel war dabei, wir werden jetzt gerade von einer UN-Organisation gefördert. Wir wurden auf Bundesebene auch von der Bundeszentrale für politische Bildung und auf EU-Ebene vom Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss. Und das Ganze hat angefangen eigentlich als ehrenamtliches Projekt, als ich damals noch für das Bundespresseamt gearbeitet habe. Dort habe ich damals hauptberuflich SMS an Angela Merkel geschrieben. Dann war ich noch 2 Jahre Pressesprecherin bei Mercedes-Benz, bevor ich dann quasi gesagt habe, okay, jetzt reicht's, jetzt mache ich Swans. Nur noch Swans quasi. Reicht es an Flex oder soll ich noch mehr?
Ich habe hier noch was auf dem Tisch liegen. Ich glaube, also wie kannst du das vergessen?
Ach so, oh Gott. Ja, ich bin noch nicht so ganz in diesem Hallo, mein Name ist Marta Duczynski, ich bin LinkedIn Top Voice, Buchautorin, Speakerin und geschäftsführende Gesellschafterin eines eigenen Sozialunternehmens. Ursprünglich komme ich aus dem Journalismus, aber dann irgendwann keinen Bock mehr gehabt, nachdem ich von ARD bis Zeit Online irgendwie alles mal durch hatte, unter anderem die Fußball-EM in Polen 2012. Ich habe Politik studiert in München an der LMU und in Edinburgh, war Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung und aber ich glaube, jetzt reicht's auch oder so.
Das war ein sehr guter Flex.
Oder? Yes. Warte, ich dabbe jetzt mal ganz kurz, weil ich mich so lässig fühle.
Das war ein Top-Flex. Das ist so funny, weil ich dachte, du hast das irgendwo abgeschaut und ich wollte das eigentlich als Einstiegsformat jetzt für jede weitere Person machen und dann deswegen bei dir den Namen abholen für diese Methode.
Finde ich geil. Also vielleicht kriegen wir so Marthas Männer, keine Ahnung, Runde. Okay, ich überlege mir noch irgendwie einen coolen Namen dafür.
Okay, ja, sag mir bitte Bescheid, weil dann werde ich das so taufen und das wird ab sofort jede Episode eröffnen. Aber jetzt haben wir ja schon mal einen ganz guten Einstieg in dem, was du machst. Und kundige HörerInnen könnten sich das schon erahnen, woher wir uns kennen, und zwar von der Swans-Initiative. In diesem Podcast namens Klassenarbeit soll es ja eben darum gehen, dass wir Alltagssituationen beleuchten, wo klassistische Mechanismen wirken, wo Hürden sind für Menschen, die sozial aufgestiegen sind. Das sage ich jetzt mit riesigen Gänsefüßchen, die man nicht sieht. Wie bist du dazu gekommen, Swans zu gründen? Vielleicht fangen wir mal da an.
Ich glaube, das hatte einfach den ganz banalen Grund, dass es so einen Raum vorher nicht gab. Ne? Also, dass ich irgendwie gemerkt habe, beziehungsweise mit ein paar anderen Frauen, die unter anderem auch Stipendiatinnen bei Geh deinen Weg waren, wo du ja auch bist von der Deutschlandstiftung Integration, wo Studierende aller Geschlechter mit Einwanderungsgeschichte gefördert werden. Ja, und wir haben halt irgendwie gemerkt, so in den weißen Allmann quasi Frauenräumen haben wir uns irgendwie nicht so richtig verstanden gefühlt, weil auch irgendwie andere Hürden und Lebensrealitäten dort thematisiert wurden. In Räumen, in denen auch Männer sind, neigen Männer unabhängig davon, ob sie Allmann oder migrantisch oder sonst was sind, normalerweise auch dazu, relativ Raum einzunehmen und sich die Frauen eher zurückzuziehen. Und da kam dann quasi die Idee, okay, wir wollen quasi sowas dazwischen finden. Ne? Also quasi das Thema Mehrfachmarginalisierung, also sowohl das Thema Geschlecht als auch das Thema eben Einwanderungsgeschichte, Race bzw. Hautfarbe, verschiedene Rassismen, ob das jetzt antischwarzer Rassismus ist, antimuslimischer Rassismus ist, ob das antiasiatischer Rassismus ist, plus natürlich noch so ein paar Osteuropa-Leute wie mich selber. Ne? Meine Familie kommt ja aus Polen. Und die Idee war quasi, etwas zu schaffen, indem wir uns auf der einen Seite beibringen, mehr Mut zu haben, mehr Stolz auf das zu sein, was wir können, wofür die Übung gerade die beste Übung ist, quasi das beste Beispiel. Und auf der anderen Seite eben Leuten zu Netzwerken zu verhelfen, denen bestimmte Zugänge und Ressourcen einfach fehlen. Ne? Also wir sagen ja auch immer, wir sind quasi ein Lions Club für Laylas, also ein Netzwerk für Menschen, die halt keine Netzwerke haben.
Du beschäftigst dich ja dadurch, du gehst ja eigentlich alle möglichen Kategorien durch, was es an sozialer Diskriminierung oder Hürden gibt. Wo siehst du da eine starke Verknüpfung oder insbesondere in deiner Arbeit zu Klassismus und Aufstieg?
Also ich glaube, gerade weil die meisten Organisationen arbeiten halt eindimensional, ne, da geht es dann entweder um Geschlecht oder um sozialen Aufstieg oder um eine bestimmte Abstammung oder generell quasi das Thema Einwanderungsgeschichte. Was wir halt dadurch, dass wir die Verknüpfungen alle auch drin haben, ganz klar sehen ist, Klassismus trumpft alles. Ne, also so, wenn du ein AkademikerInnenkind bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, sogar wenn du aus dem Ausland kommst, nochmal besser, dass du einen Aufstieg hast, weil du einen bestimmten Habitus von zu Hause mitbekommst, weil du ein bestimmtes Wissen hast, sogar wenn dir tatsächlich die deutschen Netzwerke fehlen. Und das ist, glaube ich, das Frustrierendste oder was ich auch sehr gut verstehen kann. Gleichzeitig, glaube ich, ist es gerade bei Menschen aus eingewanderten oder geflüchteten Familien besonders auffällig, dass man unterscheiden muss zwischen Bildungsaufstieg und sozialem Aufstieg, dass das nicht das Gleiche ist. Deine Eltern können studiert haben, aber ich ja trotzdem irgendwie Reinigungskräfte und TaxifahrerInnen sein und nie auf dem akademischen Arbeitsmarkt quasi Fuß gefasst haben. Du kannst aber auch Arbeiterkind sein, aber wenn deine beide Eltern arbeiten oder am besten vielleicht noch irgendwie einen gut laufenden Handwerksbetrieb oder in der Gastrobranche arbeiten, zumindest finanziell gesehen wesentlich besser gestellt sein als ein Kind, dessen Eltern studiert haben. Also ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man gerade bei migrantischen oder migrantisch geprägten Menschen sich leichter sein muss, dass halt nicht so einfach ist, dass man sagt, du bist Akademikerkind, also läuft es bei dir und du bist Arbeiterkind, also läuft es bei dir nicht, sondern dass es halt sehr gut sein kann, dass du, obwohl deine Eltern studiert haben, wesentlich schlechter finanziell gestellt bist als zum Beispiel Leute, deren Eltern nicht studiert haben.
Würdest du bei dir selber sagen, du hast einen Bildungsaufstieg gemacht oder einen sozialen Aufstieg oder beides?
Das ist bei mir tatsächlich ein bisschen komplizierter, weil meine Mutter ist tatsächlich, ich bin aufgewachsen als Tochter einer alleinerziehenden Sozialhilfeempfängerin. Sozialhilfe ist ja quasi, vor Bürgergeld war Hartz IV und vor Hartz IV war Sozialhilfe. Gleichzeitig ist meine Mutter zwischenzeitlich Juristin. Ja, und das bedeutet, ich bin das beste Beispiel dafür, dass es eben nicht so einfach ist, dass ich sagen kann, ich bin nämlich Akademikerinnenkind, aber wenn mir da jemand sagt, ja, aber deine Mutter hat studiert, ich so, sorry, du hattest zwei Elternteile, die beide einen Job hatten. Ich weiß nicht, ob du diese Karte spielen willst gerade. Nichtsdestotrotz muss man natürlich auch sagen, gerade wenn es um das Thema Arbeitslosigkeit oder Langzeitarbeitslosigkeit geht, ich sage auch gezielt aufgewachsen Kindheit, ne? Also meine Mutter hat dann nach vielen, vielen Jahren dann auch eine Stelle gehabt und war dann auch berufstätig, aber nichtsdestotrotz, ich bin quasi als Kind, meine Kindheit habe ich oder mein, ja, ich wurde gerade die ersten 10 Jahre meines Lebens quasi bin ich aufgewachsen, wo meine Mutter eben Sozialhilfeempfängerin war. Und danach war ich aber dann die Tochter einer im öffentlichen Dienst angestellten Juristin. Ne, ist jetzt nicht so, dass sie so viel Geld verdient hätte, wie man als deutsche Juristin verdient hätte. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, besser als an mir kann man kaum sehen, wie komplex das Ganze quasi ist, gerade bei migrantischen Geschichten.
Und wo gibt es für dich einen Schlüsselmoment, wo du festgestellt hast, also wir reden jetzt über Rassismus, über Sexismus. Klassismus ist ja jetzt wieder eine Kategorie, die langsam ins Bewusstsein kommt, dass es diese soziale Dimension gibt. Gab es da bei dir einen Schlüsselmoment, wo du festgestellt hast, okay, also da spielt noch was rein oder ich fühle mich hier total fremd?
Also ich habe ja in München an der LMU studiert und war parallel Stipendiatin der Konrad-Adenauer-Stiftung. Da.
Das ganze Ding, es gibt nicht nur einen Moment, es war die ganze.
Es war einfach mein gesamtes Bachelorstudium. Also es war wirklich, ich habe relativ, also das nicht direkt immer alles zuordnen können. Ich habe viel Groll, viel Frust, viel Ablehnung gespürt, erfahren, konnte das zum Teil einordnen, zum Teil nicht. Ich war in meinem Freundinnenkreis auch bekannt, dass man mir immer wieder sagen sollte, Martha, du musst wieder aus München raus. So, dass du kriegst schon wieder zu viele Aggressionen in der U-Bahn. Hat auch seine Zeit tatsächlich gebraucht, bis ich so halbwegs Frieden mit der Stadt auch wieder geschlossen habe. Also definitiv die Zeit meines Bachelorstudiums, gerade die Kombination dieser beiden Faktoren, hat mir auf eine sehr persönliche Art sehr nahe gebracht, dass es eben wie Klassismus funktioniert, dass man es halt nicht alleine eben daran schließen kann, ob deine Eltern studiert haben und was auch. Aber wie viele gerade diese unbekannten Codes im Studium damit zu tun haben, ne? Welche ungeschriebenen Regeln gelten, was vorausgesetzt wird, die Denke, der Habitus und so. Da war bei mir auf jeden Fall meine Bachelorstudienzeit eine sehr, sehr, sehr prägende Erfahrung.
Was hat dir da in der Zeit geholfen?
Uff, das ist tatsächlich eine gute Frage. Also im Endeffekt war tatsächlich das Studium auch für mich die weißeste Zeit meines Lebens. Also ich komme aus einer Industriestadt, wo wir auch im Gymi, auf dem ich Abitur gemacht habe, ich habe mal vor ein paar Jahren nachgezählt, 26% Migra-Kids waren, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Und ich habe dann viel im Ausland irgendwie auch Praktika gemacht und habe im Ausland meinen Master ja auch gemacht. Da war das dann alles auch wesentlich diverser. Vielleicht jetzt nicht unbedingt klassistisch, aber so zumindest was so ethnische, kulturelle Sachen anging. Und das heißt, die Zeit in München war für mich sowohl was Klassismus als auch das Thema Migra-Kind zu sein auch sehr, sehr einsam. Und was mir geholfen hat, ist tatsächlich sich dann irgendwo immer so die zwei, drei Gleichgesinnten zu suchen, ne? Und dann einfach versuchen, Leute zu finden, die bestimmte ähnliche Erfahrungen machen oder die zumindest die gleiche irgendwie Ablehnung erfahren und oder Ablehnung verspüren. Und ja, im Endeffekt einfach alles, dass man sich halt ein bisschen weniger alleine fühlt, ne?
Und ich meine, wahrscheinlich aus diesen Erfahrungen heraus, das fließt ja ganz viel in die Gründung von Swans mit rein. Wir haben es in der Einleitung gehört. Bist du jetzt schon ziemlich etabliert damit, sage ich mal. Also es läuft, ihr müsst nicht mehr um Förderung bangen, das Projekt kann größer aufgezogen werden. Ich kann sagen, ich war Schwänen einer der ersten Stunden, als es noch klein war und ehrenamtlich ihr das gemacht habt. Das war total schön. Was hast du da für Learnings mitgenommen? Oder anders gesagt, du hast es ja erstmal ehrenamtlich aufgezogen. Das heißt, du hast wahrscheinlich viel aus deinen Erfahrungen dann geschöpft. Jetzt, wo es eher auf einer strukturellen Ebene dann etabliert ist, was siehst du da noch, was da getan werden muss oder welche Hürden es noch gibt, die du vorher vielleicht nicht gesehen hast?
Also ich habe natürlich viel von dem, was ich von den anderen Stationen mitgenommen habe, einfließen lassen können. Ne? Also wir sind ja auch so ein bisschen wie so ein Förderprogramm aufgebaut. Ideelle Förderung heißt das ja immer bei den Stipendien. Das heißt, ich habe aus dem, was ich bei der Adenauer-Stiftung oder auch bei Geh deinen Weg mitgenommen habe, natürlich viel auch so ein bisschen von der Struktur, wie baut man das auf, was kann man anbieten und sowas einfließen lassen. Dadurch, dass ich selber aus dem Journalismus komme, dadurch, dass ich selber auch Erfahrung im politischen Bereich hatte, ist bei mir auch das ganze Thema Diskurse prägen, Pressearbeit machen, Öffentlichkeitsarbeit und sowas natürlich, konnte ich das auch mit einbringen, dass wir uns quasi über die tatsächliche Förderung der unmittelbaren Zielgruppe hinweg auch gesellschaftlich positionieren, auch eine starke Stimme einfach im gesellschaftlichen Diskurs sind. Ja, was ich bis zu einem gewissen Grad hatte, aber jetzt immer mehr merke, wie sich da die Welten unterscheiden, ist tatsächlich das ganze Thema wirtschaftliches Denken. Also ich habe natürlich ein bisschen schon vorher mitgenommen. Ich war, wie gesagt, auch 2 Jahre, ne, bei Mercedes-Benz. Dieses unternehmerische Denken ist tatsächlich die Sache, die ich sehr, sehr spannend finde, weil das auch so etwas ist. Es gibt zwar Gründungscoachings noch und nöcher, aber das ganze Thema, wie baue ich ein Geschäftsmodell auf, wie finanziere ich das? Bei uns ist es zum Beispiel so, wir sind finanziert über Unternehmenskooperationen, also Unternehmen, die quasi mit uns zusammenarbeiten, weil sie eben diese sehr spezifische Zielgruppe gezielter ansprechen wollen. Und wie du halt auch schon gesagt hast, Fördergelder, ne? Also wir werden über Demokratie leben von der Bundesregierung gefördert oder jetzt eben über den UNAOC. Und gleichzeitig dann zu sagen, okay, gut, zu sehen, wie manche Geschäftsmodelle aufgebaut sind, wo es dann vielleicht weniger um die Substanz geht, um es weniger um die Inhalte geht, sondern tatsächlich, wie spannend das ist, wie dann quasi Geld verdient werden kann, wie ein Geschäftsmodell funktionieren kann, unabhängig von dieser intrinsisch getriebenen, irgendwie auch so ein bisschen normativ geprägten Art, die du gerade hast, wenn du aus einer NGO kommst. Also das ist bei uns ja so ein bisschen das Ding, dass wir sagen, wir sehen uns eigentlich eher so als postmigrantische Selbstorganisation. Wir kommen auch mehr so aus diesem Kontext, aus diesen Kreisen, aus diesen postmigrantischen Organisationskreisen. Und nichtsdestotrotz geht es ja darum, dass man damit auch Geld verdienen kann und will. Und dann irgendwie auch zu sehen, so okay, und wer zeigt mir jetzt, wie das diese BWLer machen? Ne? So wie funktioniert das? Wie überzeugt man Unternehmen nicht als Investor oder als, oder Gott bewahre, als Spender oder sowas irgendwie zu fördern, sondern zu sagen, hey, das ist eine Dienstleistung, die wir uns einkaufen von einer externen Organisation, die uns unterstützt bei unseren eigenen Diversity- und Recruiting-Absicht. Ich meine, das funktioniert bei uns natürlich super gut. Beim Bundespresseamt haben wir ja zum Beispiel schon was gehabt. Wir arbeiten seit sechs Jahren, glaube ich, inzwischen McKinsey zusammen mit der Unternehmensberatung, mit Skadden, einer Großkanzlei. Wir haben zwischendrin auch mit Procter & Gamble gearbeitet und haben jetzt gerade noch andere Partner. Das heißt, das funktioniert auch, aber das war tatsächlich für mich nochmal was völlig Neues. So dieses Öffentlichkeitsarbeit, unternehmerisches Denken ist dann halt nicht immer identisch, wobei es auch da viele, viele Parallelen geht, wie es wieder darum geht, wie verkaufe ich mich? Und dann sind wir wieder bei der Anfangsübung. Wie bringe ich das, was ich habe, so rüber, dass andere Leute merken, dass es geil ist, wenn du gerade als Frau, gerade als Migrantin sozialisiert bist, dankbar zu sein und bescheiden zu sein.
Aber zu dem ganzen Komplex Unternehmen verkaufen, Mindset, sag ich mal, was hast du eigentlich dann in diese ganzen Anträge und diese ganzen Berichte geschrieben, was Swans dann bringt als Ertrag, sag ich mal? Also bei kapitalistischen Unternehmen wissen wir, okay, Umsatz, Profit, Gewinn, was ist das eigentlich bei Swans, wenn man in der Logik bleibt?
Naja, also wir tragen ja einen essentiellen Beitrag dazu bei, dass unsere pluralistische Gesellschaft demokratischer wird. Im Sinne von, dass es Gruppen gibt, die halt marginalisiert werden und die wir fördern. Und ich glaube, ein ganz essentieller Punkt ist, dass wir tatsächlich diese Gruppen auch erreichen, weil wir selber aus diesen Gruppen stammen. Ne, also dass gerade bei Förderorganisationen das auch oft so ist, dass man natürlich sagen kann, hey, viele Weiße, viele irgendwie so, also quasi mit Migrationsdefizit geführten Organisationen haben halt super Schwierigkeiten, Glaubwürdigkeit in den Communities zu haben, die Zielgruppen auch zu erreichen. Und bei uns funktioniert das natürlich super, weil wir sind die Zielgruppe. Das bedeutet, dass es gerade bei allen Themen, die mit Demokratieförderung, mit Pluralismusförderung, mit vielfältige Gesellschaft und so weiter angeht, dass wir halt sagen können, hey, welche Zielgruppe auch immer ihr erreichen wollt, wir sind halt quasi auch so ein bisschen so eine eierlegende Wollmilchsau. Weil wir quasi sagen können, so bei uns gibt es soziale und Bildungsdiversität, ne? Bei uns gibt es ethnische Diversität, bei uns gibt es das Thema Geschlechterdiversität. Wir haben natürlich auch queere Personen, wir haben auch nicht-binäre Personen, wir haben auch Personen mit Behinderung, auch wenn das jetzt nicht unsere Schwerpunkte sind quasi, aber dass man halt sagen kann, alles, was ihr an Diversität quasi euch wünscht, an Sichtbarkeit, an Teilhabegerechtigkeit, die sind bei uns im Netzwerk. Ich liebe es zum Beispiel, dass wir an einem Punkt sind, wo wir differenzieren müssen zwischen den Fatimas und den Fatmas, weil bei uns im Team sowohl zwei Fatmas als auch zwei Fatimas sind. Und das ist halt schon so eine Sache, wo ich dann sage, unser Motto ist ja, mehr Fatmas in die Führungsetagen. Und auch wenn gut bei uns die Führungsetage ich bin und ich bin leider keine Fatma, wir aber sagen können, so wir leben das Motto Fatma Representation halt auch wirklich auch im Team.
Ich habe selber das Gefühl, dass ganz viele Unternehmen und generell auch die Gesellschaft, sage ich mal, ein Gefühl dafür hat, okay, wir brauchen mehr Diversity in Sachen ethnischer Herkunft oder in Sachen Geschlechterrepräsentation. In deiner Erfahrung oder deiner Meinung nach hast du das Gefühl, dass diese soziale Herkunftsdimension schon angekommen ist oder schon was gemacht wird oder noch gerade so dahin siecht und kriecht und gerade so im Kommen ist?
Also ich würde schon die These aufstellen, dass es das Thema schon länger sehr präsent ist. Also ich meine, Katja Urbatsch mit Arbeiterkind ist ja das beste Beispiel. Die gibt es ja jetzt auch seit 16 Jahren mit großen Erfolgen und von Anfang an auch viel gesellschaftliche Resonanz. Ich glaube sogar, dass das am ehesten noch, wie es in der Soziologie heißt, anschlussfähig ist. Einfach nur, weil dadurch sich natürlich wesentlich mehr Leute auch persönlich angesprochen fühlen. Ne? Also der Anteil von Leuten, die zum Beispiel Nicht-AkademikerInnen in der deutschen Gesellschaft sind, ist natürlich sehr, sehr groß. Und das bedeutet, dass dadurch sich auch viele Leute sagen, das hat was mit mir zu tun, also interessiert mich das auch. Wenn es dann gerade um Themen wie Migrationshintergrund, Einwanderungsgeschichte geht, da sind wir ja bis jetzt nur bei irgendwo zwischen einem Viertel und einem Drittel der Bevölkerung. Ne, aber so, dass man sagen kann, ich glaube, je mehr Leute sich von etwas betroffen fühlen, desto schneller geht natürlich auch so ein gesellschaftlicher Diskurs. Auch wenn man natürlich einschränkend sagen muss, dass das Thema Klassismus jetzt gerade in den Machtpositionen, ne, ob das jetzt in der Politik ist, in der Wirtschaft, in der Kultur oder gerade auch in Medien und Zivilgesellschaft, natürlich die dort was zu melden haben, sind meistens nicht diejenigen, die verstehen, wie das ist. Und das ist ja dann wieder so ein bisschen, da beißt sich ja das Tier, welches Tier ist das, das sich in den Schwanz beißt? Da beißt sich der, egal, Redewendungen sind total gut. Das hilft auch nichts mit meiner Long-Covid-Matschbirne. Da passiert dann sowas. Also herzliche Grüße an alle, die genau gewusst hatten, welche Redewendung ich meine. Das reproduziert sich dann natürlich selber, ne? Wenn man sagen kann, hey, Klassismus ist total wichtig. Also nicht für mich, also kann es nicht richtig wichtig sein. Aber ich glaube tatsächlich, dass da schon mehr Bereitschaft ist, sich damit wirklich auf einer gesellschaftlichen Ebene auseinanderzusetzen, als bei anderen Bereichen.
Das ist die perfekte Überleitung, weil wir reden davon, wie deine Initiative mehr Fatmas in die Führungsetage oder Fatimas? Was?
Beides.
In die Führungsetage bringen wollt. Das hat natürlich viel mit dem Bild der Leistung, dem Aufstieg, dem hart erkämpften Tellerwäscherin zum Millionärin zu tun. Und du hast gerade deine Long-Covid-Diagnose erwähnt. Und zwar hast du trotz alledem, was du machst, auch noch ein Buch rausgehauen. Es heißt konsequent 60%, wie du mit weniger Arbeit mehr schaffst. Ich habe das hier gerade vor mir liegen. Ich muss gestehen, ich habe es noch nicht komplett gelesen. Der erste Teil ist auf jeden Fall schon mit Post-its voll. Magst du kurz erzählen, worum es in diesem Buch geht und wie du dazu gekommen bist?
Ja, genau. Also das Buch ist ja eigentlich die größte Heuchelei meines Lebens, weil ich sage, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft, mir geht's scheiße. Also schreibe ich jetzt erstmal ein Buch darüber. Was ja auch geil ist, weil natürlich auch anderen Leuten aufgefallen ist, dass das jetzt, wenn ich sage, ein Abgesang auf die Leistungsgesellschaft, aber indem ich erstmal ein Buch schreibe. Genau, also worum es geht, ist, ich bin seit etwas über 2 Jahren, also erst an Covid und dann seitdem eben an Long-Covid erkrankt und habe quasi von einem Tag auf dem anderen, also buchstäblich wie, als ob sich ein Schalter umgelegt hätte, festgestellt, dass ich halt nicht mehr so arbeiten kann wie früher. Ja, aber das interessiert den Kapitalismus ja nicht so. Wir müssen ja trotzdem von irgendwas unsere Rechnung bezahlen und das Dach über den Kopf. Und habe dann darin quasi auf der einen Seite meine eigenen Methoden geteilt, also wie ich für mich selber quasi den Weg gefunden habe, trotzdem, obwohl ich nur noch weniger kann, trotzdem irgendwie noch weiter zu funktionieren, wie es immer so schön heißt. Und habe das Ganze halt eingebettet in Einordnung von anderen Produktivitätsmethoden, auch immer mit einem sehr strukturgesellschaftskritischen Blick, weil viele dieser Methoden nicht mal unbedingt veraltet sind, sondern vor allem lebensfern für die meisten Lebensrealitäten. Ne? Also wenn ihr irgendwie die ganzen Tims und Marx und Olivers sagen, ja, dann delegier halt einfach mal. Dann denkst du halt, ja, die meisten Frauen müssen dabei halt lachen, weil sie haben halt nicht zu Hause irgendwie eine Person, mit der sie zusammenwohnen, wo man die Sachen liegen lassen kann und die macht das schon. Die haben auf der Arbeit nicht Fleißbienchen, die Sachen übernehmen, unabhängig davon, ob das tatsächlich ihre Aufgabe ist oder nicht. Und deswegen ist da auf der einen Seite so quasi praktische Tipps, wie die andere geteilt haben, was ich davon halte, Tipps, wie ich für mich selber quasi meinen Lebensalltag gestalte und gleichzeitig auch so ein bisschen so ein kritischer Blick auf die Gesellschaft, auf Arbeitskultur, wer wie Leistung definiert, beziehungsweise wer überhaupt die Deutungshoheit darüber hat, was wir als Leistung sehen. Und im Großen und Ganzen soll das Buch auch so ein bisschen Leuten gut tun, die sich ständig ausgelaugt fühlen und am Ende trotzdem das Gefühl haben, nicht genug gemacht zu haben.
Das ist relativ witzig, weil du am Anfang in der Einleitung geschrieben hast, oh mein Gott, sonst wird das noch ein Produktivitätspodcast. Das ist nicht passiert. Es gibt es aber als Hörbuch. Also für alle, die es nicht lesen wollen oder nicht können, aber auf die Ohren geben können. Also könnt ihr das auch machen. Auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass ich nicht mehr so ganz funktioniere. Und das hast du, ich glaube, das haben wir privat auch öfters mal besprochen. Das findet auch sehr viel Platz in deiner Einleitung. Und da hatte ich mir eine Stelle rausgeschrieben, aus der ich mal kurz zitieren möchte. Doch wer entscheidet, wer und was als produktiv gilt? Ich denke oft, wie dankbar ich dafür bin, dass ich gesund bin. Warum? Weil meine Krankheit nicht akut mein Leben bedroht, mich nicht zu sehr vom Arbeiten abhält. Und wenn ich mich jetzt für gesund halte, was wäre denn krank? Martha, arbeiten wir uns zu Tode?
Also, kurze Antwort, ja. Aber das Gute ist ja, wir schämen uns ja dann trotzdem.
Okay, also wir können nicht komplett über Arbeit reden, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Aber einen kleinen Teil würde ich gerne mit dir besprechen.
Ja.
Was mir aufgefallen ist, es gibt so einen unendlichen Leistungsdrang bei Leuten, die aufsteigen, sei es Bildungsnatur oder sozialer Natur. Das hast du ja bei dir auch ganz gut beschrieben. Und auch, wie gesagt, bei deiner Vorstellung, da denkt man sich, meine Fresse, wie kriegt diese Frau das alles hin? Der Tag hat 24 Stunden, hoffentlich schläft sie irgendwann auch und kriegt das alles hin. Und jetzt auch noch trotz Lungen-Covid. Also da auf jeden Fall schon mal meinen größten Respekt. Diese Umtriebigkeit oder fast schon Getriebenheit hatten sehr viele meiner Freundinnen das genannt. Wie können wir uns da ein bisschen zurücknehmen? Wie können wir da den Blick lösen und sagen, boah, hey, weil von außen gesehen kommt immer das Feedback, boah, du machst voll viel, krass, du machst das. Während wir da sitzen, krank sind vielleicht, längerfristig oder irgendwie auch kurz und dann denken, fuck, ich habe heute nur, was, 40-20% von dem geschafft, was ich eigentlich wollte. Und ich glaube, für die Mehrheit der Gesellschaft und als Standard ist das mehr als genug.
Das Problem ist ja, dass wir mit uns selber einfach so fies sind. War ja dieses Meme, was ich dir gerade gezeigt habe, ne? Be kinder to yourself, you dumb bitch. Also das ist auf jeden Fall ein ganz großes Thema. Ich glaube, es ist auch so, dass wir Außenwirkung und wie es tatsächlich für die Person, die es macht, aussieht, auch meistens nicht wissen, wie groß der Unterschied ist. Also ich habe das auch ganz oft, dass Leute denken, ja Martha, du bist ja voll beschäftigt, bei dir läuft es voll gut. Ich so, nein, ich liege jeden Tag heulend, also nicht, ich heule nicht jeden Tag, aber ich, fast, aber ich liege super viel den Tag über einfach nur im Bett und leide und ich habe Kopfschmerzen und ich bin erschöpft und ich spüre das wirklich bis in die Fingerspitzen. Und klar, dass trotzdem noch viel bei rumkommt, macht es ja wahrscheinlich für den Rest der Welt eigentlich umso beschissener, weil sie da denken, boah, wenn die so trotzdem so viel gestemmt kriegt, warum kann ich das dann nicht? Und ich glaube, dieses Vergleichen ist ja dann immer das Fiese. Etwas, worauf ich in dem Buch eingehe, ist, dass wir uns viel weniger mit denen vergleichen sollten, von denen wir denken, diese Person ist dieser einen Kategorie gerade besonders hervorragend, sondern dass wir uns viel mehr erlauben, im Alltag um uns herum zu schauen. Was mir zum Beispiel sehr, sehr viel Druck genommen hat, ist zu sehen, was die Leute um mich herum an Arbeit abliefern. Ne? Also sowohl was die Qualität angeht, wer labert viel und wo ist dann wirklich was dahinter? Wo wird viel genörgelt, aber keine Lösung gefunden? Wie schlampig arbeiten Leute? Wie langsam arbeiten Leute?
Ja, auch Arbeit, die einfach unbezahlt ist und niemand wahrnimmt.
Ja, ne? Also sich da wirklich im eigenen Umfeld zu erlauben. Man muss das den Leuten ja nicht aktiv unter die Nase binden, aber sich so zumindest selber zu erlauben, zu sagen, boah, also das war jetzt echt kein Meisterwerk. Und einfach zu merken, krass, es ist auf der einen Seite sehr, sehr befreiend. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es ist auch sehr, sehr frustrierend, weil du dann immer denkst, boah, geil, wie entspannt wäre mein Leben gelaufen, wenn das die Messlatte auch für mich gegolten hätte. Wenn ich es mir hätte erlauben können, so irgendwie so faul zu sein, so mittelmäßig zu sein, irgendwie so inkompetent zu sein. Es ist kein reines Glücksgefühl, was dabei rumkommt. Aber ich finde, diese Übung hilft tatsächlich sehr davon, sich selber ein bisschen vom Druck zu befreien, immer das Allerbeste immer perfekt irgendwie alles abliefern zu müssen, weil du merkst, also bei mir war es zum Beispiel so, ich bin mein ganzes Leben lang einer krass, krass hohen Messlatte hinterhergejagt und dachte, ich bin nicht gut genug. Und es hat halt super lange gedauert, bis ich gemerkt habe, die Messlatte, die hängt nicht nur da ganz weit oben, die hängt irgendwie so weit unten, dass du halt mit Satan in der Hölle Limbo tanzen kannst. Ja, und sich einfach dessen immer wieder bewusst zu sein, so da, wo du denkst, dass du sein musst, da ist weit, du bist allein auf weiter Flur, was ein sehr, sehr einsames Erlebnis ist. Da kann man dann auch viel Druck rausnehmen. Und gleichzeitig, unabhängig davon, dass ich den Druck natürlich immer verspürt habe, muss man auch sagen, ich war halt auch immer so ein Tausendsasser mit Hummeln im Arsch. Ne? Ich hatte halt einfach auch immer Bock auf alles, was ich gemacht habe. Und das ist das, was mich jetzt in der jetzigen Situation halt am meisten frustriert. Ich muss mich halt selbst am Riemen reißen. Ne? So, ich habe die Zügel in der Hand, aber ich bin auch das Pferd. Und ich muss mich dann immer wieder, und das ist dieser stetige Kampf, den ganzen Tag, jeden Tag aufs Neue tausendfach. Natürlich hätte ich darauf Bock, natürlich würde ich das gern machen. Und da kommen immer Leute, ja, aber nur, wenn du Lust hast. Ich so, Lust ist mein geringstes Problem. Wenn es nach der Lust ginge, dann würde ich nicht den ganzen Tag im Bett liegen, sondern das liegt gerade daran, dass mein Körper halt gesagt hat, nö. Unabhängig davon, dass mein Tatendrang leider immer noch ungebremst ist. Also was heißt, ich freue mich, dass mein Tatendrang immer noch ungebremst ist, aber das ist halt ein sehr, sehr krasser innerer Konflikt, den du halt jeden Tag quasi mit dir selber ausfechten musst.
Eine weitere Textstelle, die mir dann aufgefallen ist, ich meine, die HörerInnen haben ja jetzt schon ein bisschen länger jetzt Martha zugehört und ihr merkt, okay, das ist auf jeden Fall taffe Frau. Ich möchte nicht ihre Feindin auf deren Hassliste landen. Würde ich wirklich niemandem empfehlen.
Ich klinge so boshaft, radikal.
Auf jeden Fall scheust du nicht davor zurück, strukturelle Ungleichheit anzusprechen. Das tust du ja auch im Buch. Ist dir das schon mal auf die Füße gefallen?
Ja, natürlich. Also heute finden das ja alle ganz toll und frech und alles. Klar, mein ganzes Leben lang. Ne? Also gerade auch die Zeit, wie gesagt, wieder LMU plus Kass fanden auch nicht immer alle geil. Ne? Also ich glaube, ein Klassenkamerad hat mich zum ersten Mal als Emanze beschimpft. Da war ich in der 5. Klasse oder so. Das ist aber auch so ein bisschen Genugtuung im Nachhinein, dass all die Sachen, die früher irgendwie nicht stilvoll, nicht elegant waren, ne? Lächel doch mehr, warum machst du immer... Und jetzt ist es aber genauso, jetzt findet man das irgendwie total cool und jetzt ist es super authentisch und frischer Wind und all diese Sachen. Also die Sache, so die Tatsache, dass ich was konnte, ne, das Fachliche hat mich natürlich auch oft rausgerettet oder ich konnte mir auch mehr von bestimmten Verhaltensweisen oder Direktheit erlauben, weil ich halt inhaltlich immer abgeliefert habe. Aber ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass mein Leben ein bisschen einfacher gelaufen wäre, wenn ich mein Herz nicht so auf der Zunge tragen würde, ja.
In der Einleitung kommt ein kleiner, knallroter, gefälschter Remover-Koffer vor. Was es damit auf sich hat, lest das Buch. Jedenfalls, das kann ich schon mal verraten, er ist verloren gegangen. Und meine erste Frage ist, ich habe das sogar als Notiz hier reingeschrieben, ist er jemals wieder aufgetaucht?
Nein, das ist das tragische, tragische Schicksal. Und ich habe, Fun Fact, die große Ironie ist ja festgestellt, ich werde mir nie einen echten kaufen können, weil alle mal denken werden, dass er gefälscht ist, weil ich im Buch von meinem alten gefälschten Grimoire-Koffer gesprochen habe. Das Ding ist ja, das Bittere an dieser Geschichte ist, ich habe das in einem Zug, diesen Koffer liegen lassen. Und der Zug ist von Frankfurt am Main nach Marburg gefahren. Und Marburg war die Endstation. Ich bin in Marburg ausgestiegen. Der Zug ist nicht mal nach Kassel weiter. Das heißt, dieser Zug ist halt literally buchstäblich in Marburg. So von, also ich wohne in Berlin. Keine Frage, wenn ich ihn hier verloren hätte. Frankfurt am Main. Keine Frage. Nicht eine Sekunde. Aber ausgerechnet in Marburg. So super willkürlich einfach. Der ist nie wieder aufgetaucht. Ich habe natürlich alles mit Fundstelle und Fundbüro und allem und so. Und ich sitze einfach dran und ich meine, man kennt es ja, wenn man mit so einem kleinen Koffer reist, dann ist natürlich nur das drin, was so einen emotionalen Wert hat. Ne, so deine Lieblings, sorry, bei Frauen gerade deine Lieblings-BHs, ne, deine Lieblings irgendwie Hose, die eine irgendwie Mütze, die besonders gut sitzt und so alles, was für mich so einen besonders hohen emotionalen Wert hatte, war halt in diesem verdammten Koffer drin. Und das heißt, ja, ich trauere ihm bis heute wirklich nach, weniger wegen des jetzt finanziellen Gegenwerts, die Sachen, die drin sind, sondern wirklich das Emotionale. Und ein kleiner Funfact dazu ist, der war nicht nur knallrot, der hatte auch einen FCK-AfD-Sticker drauf. Und zwar, das war so wieder so ein kleiner Mittelfinger an das Establishment, weil dort, wo normalerweise das Remover-Label ist, war quasi diese Kuhle, wo man das reinkleben müsste. Und da dachte ich, all die Leute, die nach dem Logo schielen, wie ich das in München damals gelernt hatte, die Leute sagen ja nichts, die gucken nur so unauffällig von der Seite, was da für ein Logo drauf ist. Und da dachte ich, denen werde ich ein kleines Schmankerl geben und dann einfach diesen fetten FCK-AfD-Sticker drauf zu machen. Und ich habe ja mal gehört, dass Marburg so eine linke Hochburg sein soll, der intellektuellen, universitären, quasi linken Bewegung. Ich so, dass ausgerechnet dort so ein Koffer verschwindet, weiß ich nicht, wie ich das einordnen soll.
Aber vielleicht wurde er deswegen geklaut.
Ja, genau, das ist ja die Frage. Aber von Leuten, die sich damit identifizieren und dachten, das ist eine von uns, also nehme ich ihr die Sachen weg oder als Akt der Rebellion gegen den bösen, linken Meinungsmainstream von Marburg.
Okay, wir stellen diese Frage jetzt damit in die Welt. Falls ja jemand zuhört aus Marburg oder vielleicht an diesem Kofferklau beteiligt ist, bitte löse es auf. Bitte löse es auf und gib Marthe ihre emotional aufgeladenen Sachen wieder zurück. Zum Abschluss dieses Podcasts. Ich habe auf jeden Fall festgestellt, wenn dein Kopf nicht festgeschraubt wäre, würdest du ihn verlieren. Diese Wuseligkeit und der Tatendrang, es ist wahnsinnig beeindruckend. Aber um das mal zum Ende hin zu kondensieren, wenn es drei Learnings oder Takes gibt, die du auf jeden Fall Leuten mit unserer Geschichte mitgeben möchtest. Und ich sage bewusst unsere Geschichte, das kann man je nach, weiß ich nicht, intersektionalem Schnittmengending gerne selber rausziehen. Ich rede hier wahrscheinlich auch eher eben von der Herkunft aus sozialen Schichten. Schichten ist aber auch ein umstrittener Begriff. Jedenfalls drei prägnante Takes. Was würdest du uns mitgeben?
Ich glaube, das erste ist tatsächlich das Thema netter zu sich selbst zu sein. Also die Vorwürfe, die wir uns machen, die Schamgefühle, die wir haben, das kostet uns so viel Kraft, dass wir am Ende dann erst recht keine Kraft haben für das, was wir machen müssen. Ist natürlich immer leicht dahergesagt, ne? Aber je gnädiger wir mit uns selber sind, je weniger Kraft wir verschwenden an die Selbstvorwürfe, an das schlechte Gewissen, desto mehr produktiver bist du am Ende. Da machst du wenigstens deswegen, weil du am Ende produktiver bist. Und das zweite ist, genau, sich einfach dessen bewusst zu sein, dass es immer um Kraft geht. Das ist kein Zeitmanagement, das ist immer eine Frage von Kraft. Und wie es mit Kraft aussieht, da kann man sehr gut auf den eigenen Körper hören. Der Körper ist da eigentlich sehr klar in seinen Signalen. Also das klassische Bauchgefühl, ne, wie selbstverständlich bei uns sprachlich verankert ist, dass man bei etwas Bauchweh bekommt, dass man etwas zähneknirschend macht. Das ist ja zum Haare raufen. Also wir kennen all die körperlichen Signale, die wir haben, womit uns Körper uns versucht zu sagen, so hey du, ist gerade nicht gesund, was du machst. Und deswegen würde ich so als zweites sagen, ganz, ganz wichtig zu lernen. Das ist auch ein Prozess, auf den Körper zu hören, auf die Signale des Körpers zu hören. Und als drittes tatsächlich das Thema Vergleichen. Gerade migrantisierte, mehrfach marginalisierte Personen, Frauen am allermeisten. Schaut euch wirklich an, wie die Leute um euch herum sind. Ob das auf der Arbeit ist, im Ehrenamt, zu Hause, wo auch immer. Und zu merken, so der Druck, den man sich selber macht. Also es ist ja immer die Frage, wie viel Druck kommt von außen und wie viel Druck machen wir uns selber. Aber die beste Methode gegen diesen Druck ist wirklich, sich einmal umzuschauen, zu denken, na gut, also wenn das die Messlatte ist, dann kann ich mich jetzt erstmal schlafen legen. Ich glaube, das ist auch eine sehr, sehr wohltuende Übung, dass man eben nicht nur schaut, was macht die bekannteste Person auf Social Media, was macht die bekannteste Person im Fernsehen etc., sondern dass man wirklich in seinem eigenen Umfeld sich anschaut, in allen Bereichen, was leisten die Leute wirklich, was haben die Leute wirklich vorzuweisen. Und ich finde, das ist auch eine Sache, eine sehr, sehr wohltuende Übung, um sich selber einfach ein bisschen von diesem Druck zu befreien, den wir uns leider, leider auch oft selber machen.
Und das war die erste Episode von Klassenarbeit mit
Martha Lutschinski.
Vielen lieben Dank. Danke, dass du zu Gast warst.
Juhu, danke.
Das war die erste Episode von Klassenarbeit mit
Martha Lutschinski.
Vielen Dank, dass du zu Gast warst als allererste Gästin.
Es war mir eine große, große Ehre. Vielen lieben Dank dir. So. Ach, cute. War ja mega smooth.
Und natürlich, die Mikros sind aus und es fällt uns direkt wieder ein. Die Katze beißt sich in den Schwanz. Und dieser Nachtrag kommt auf jeden Fall mit in die Shownotes und die findet ihr unter klassenarbeit.info. Und um die nächste Episode nicht zu verpassen, abonniert Klassenarbeit doch gerne hier oder auch auf anderen Plattformen. Auf Instagram findet ihr den Podcast unter klassen.arbeit und auf Twitter bzw. X oder X, wie auch immer, Klassenarbeit P, wie Podcast, also Klassenarbeit und dann ein P. Lasst gerne ein Follow da und wenn ihr schon dabei seid, auch gerne Rückmeldung, wie es euch denn gefallen hat. Das geht natürlich auch klassisch per Mail an feedback@klassenarbeit.info. Mein Name ist Baomi Nguyen, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis denn!